Fülle und hältst die Fülle für uns bereit, großer Gott. Und zu deiner Fülle gehört es, dass du uns immer wieder neu dein Wort zusprichst. Die Bibel ist so reichhaltig. Und wir erleben es, dass wir manches schon so oft gelesen und gehört haben. Und dann geht es uns noch mal ganz neu auf, springt uns geradezu etwas an, was wir bisher so nie gehört haben. Daran wird deutlich, Herr, dass du in deinem Wort lebendig bist und dass du aus ihm heraus zu uns sprichst. Und das bitten wir, Herr, auch für jetzt, dass du redest, dass du zu jedem Einzelnen so redest, wie es für ihn gut und gerade richtig ist. Und dass wir hören können, Herr, nicht nur mit den Ohren, sondern mit unserem Herzen. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, es war bei einer Hochzeit gewesen. Ich hatte die Trauung gehalten und war nachher auch zur Feier eingeladen. Und dort kam ich mit dem Vater eines Mannes ins Gespräch, der in unserer Nachbarschaft lebte und zu dem ich einen ganz guten Kontakt hatte. Die Eltern waren engagierte Mitglieder einer Baptistengemeinde in einer Nachbarschaft, hatten aber früher zu unserer Gemeinde gehört. Doch der Sohn gehörte nicht zur Gemeinde und kam auch nicht zum Gottesdienst. Und in diesem Gespräch sagte der Vater dann, es wäre schön, wenn Sie ihn mal dazu bewegen könnten, zum Gottesdienst zu kommen. Ja, sagte ich, natürlich, ich würde mich auch freuen. Aber Sie wissen ja, dass er in unserer Gemeinde nicht nur gute Erfahrungen mit den Leuten dort gemacht hat. Dahinter stand, dass seinen Eltern in ihrer Zeit der Gemeinde, als der Junge ein Jugendlicher war, einiges vorgeworfen worden war. Vielleicht das eine oder andere auch gar nicht so ganz zu Unrecht. Aber letztlich war man sehr lieblos mit ihnen umgegangen und irgendwann hatten sie es nicht mehr ausgehalten. Sie waren in eine andere Gemeinde gegangen und später dann sogar eben auch in die Stadt dieser Gemeinde gezogen. Ja, sagte der Vater dann in diesem Gespräch, manchmal schäme ich mich, Christ zu sein. Haben Sie sich auch schon einmal geschämt, Christ zu sein? Vielleicht, weil es auch in Ihrer Kirchengemeinde gemenschelt hat, allzu sehr? Oder vielleicht hast du dich geschämt, als die Schlagzeilen der Zeitungen bestimmt wurden von den vielen Missbrauchsfällen in der Kirche. Vielleicht schämen sie sich auch, Christ zu sein, weil die Bedeutung der Kirche in unserem Land nun deutlich zurückgegangen ist. Oder du schämst dich vielleicht, weil unsere Gemeinde hier so überaltert ist. Und als junger Mensch habe ich mich häufiger geschämt, mich vor anderen jungen Menschen als Christ zu outen. Es gibt fraglos viele Gründe, sich des Glaubens und sich der Kirche zu schämen. Und das ja nicht erst heute. So war das auch schon damals, zur Zeit der ersten und zweiten Generation der Christen. Davon zeugt unser heutiger Predigttext. Ich lese 2. Timotheus 1, 7 bis 10 in der Einheitsübersetzung und ihr könnt es hier auch mitlesen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also nicht, dich zu unserem Herrn zu bekennen. Schäme dich auch meiner nicht, der ich seinetwegen im Gefängnis bin. Sondern leide mit mir für das Evangelium. Gott gibt dazu die Kraft. Er hat uns gerettet. Mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen. Nicht aufgrund unserer Werke, sondern aus eigenem Entschluss. Und aus Gnade, die uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt wurde. Jetzt aber wurde sie durch das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus offenbart. Er hat dem Tod die Macht genommen und uns das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht durch das Evangelium. Paulus fordert hier seinen Ziehsohn Timotheus auf, sich nicht seines Glaubens an Jesus Christus zu schämen und sich auch seiner, des Apostels, nicht zu schämen. Denn Hand aufs Herz, man kann sich durchaus eines Menschen schämen, der im Gefängnis sitzt. Auch wenn es bei Paulus damals nur Hausarrest war, immerhin. Aber er ist ein Knacki. So wie wir eben auch mancherlei Gründe haben können, uns unserer Gemeinde oder auch einzelner Leute in der Kirche zu schämen. Vielleicht sogar auch unseres eigenen Glaubens, unseres Herrn. Denn die Zeiten, in denen die Kirche in unserem Land den Ton angab und es sich keiner leisten konnte, nicht sonntäglich zum Gottesdienst zu gehen und noch weniger nicht Kirchenmitglied zu sein, diese Zeiten sind in unserem Land lange, lange vorbei. Es war schon zu meiner Jugendzeit nicht mehr angesagt, zu einer christlichen Jugendgruppe zu gehören. Da konnte es schon passieren, dass man in bestimmten Kreisen von jungen Leuten lächerlich gemacht und verhöhnt wurde, weil man zu einer solchen Gruppe ging. Und offen gestanden waren manche meiner Freunde in der Baptistengemeinde auch durchaus etwas merkwürdig. Sie trugen zum Teil sehr spießige Klamotten und durften das alles, was Spaß machte, nicht tun. Denn in unserer Baptistengemeinde ging es damals noch sehr streng zu. Also beispielsweise durften die alle keinen Tanzkurs machen. Nur ein kleines Beispiel. Durch einen Klassenkameraden fuhr ich dann mit 14 auf meine erste Jugendfreizeit mit dem CVJM. Und die Leiter dieser Freizeit waren gestandene Erwachsene, aber so ganz anders, als ich die Erwachsenen in der Baptistengemeinde erlebte, mit einem weiten Herzen und einem weiten Horizont. Aber zugleich auch einem klaren Bekenntnis zu Jesus Christus. Sie hatten nichts von dieser Enge, die mir in unserer Gemeinde doch manche Not machte und derer ich mich auch schämte. Und so bin ich nach der Freizeit nicht mehr nur zu unserer Jugendgruppe in der Gemeinde gegangen, sondern eben auch zu dieser CVJM-Gruppe. Und zu dieser Jugendgruppe des CVJM, diesem Jugendkreis, kamen etliche junge Leute, die von Hause aus mit Kirche eigentlich überhaupt nichts am Hut hatten. Und hier habe ich dann entdecken dürfen, dass der Glaube etwas wirklich Befreiendes und Fröhliches ist. Zu dieser Gruppe habe ich mich nicht geschämt, Klassenkameraden, andere junge Leute einzuladen. Ganz unverschämt habe ich das getan. Und so lernte ich mich auch eben zum Glauben und zum Evangelium von Jesus Christus zu bekennen, weil ich erlebte, es ist tatsächlich eine Kraft Gottes. Als Zeichen für diese Entdeckung damals habe ich dieses kleine Büchlein mitgebracht. Das steht in meinem Bücherschrank immer noch in Ehren. Es gibt, ich glaube, keinen Monat, an dem ich das nicht hervorhole. Das habe ich damals von den Mitarbeitern dieses Kreises, dieser Freizeit, zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und sie haben da auch etwas reingeschrieben, das etwas von dieser neuen Sicht zeigt, die ich dort gewinnen konnte. In der Baptistengemeinde hatte ich immer gehört, dass in der Bibel steht, was wir von Gott erzählen sollen, den anderen. Der Ton lag darauf, dass wir bitteschön so leben sollen und dass wir bitteschön den anderen auch sagen sollen, dass auch sie so leben sollen, dass wir sie missionieren sollen. Wir sollen ihnen von Gott sagen. Hier las ich nun ein Zitat von Karl Barth, einem Theologen, den ich erst wirklich kennengelernt habe, später im Theologiestudium. Er schreibt, und das ist hier hineingeschrieben worden, nicht wie wir von Gott reden sollen, steht in der Bibel. Also nicht wie wir von Gott reden sollen, steht in der Bibel, sondern was er zu uns sagt. Nicht wie wir den Weg zu ihm finden, sondern wie er den Weg zu uns gesucht und gefunden hat. Und das habe ich zum ersten Mal dort, in diesem CVJM-Kreis, entdeckt. Gott hat mich gesucht. Und er hat alles getan, damit ich ihm vertrauen kann. Ich darf die Bibel für mich lesen und nicht für andere. Und ich darf die Bibel für mich lesen Ich muss nicht erst ein frommer Mensch werden, um Christ zu sein. Und diese Mitarbeiter, sie haben uns das damals fröhlich vorgelebt, fröhlich, aber zugleich auch mit allem Ernst und sehr ehrlich und in großer Freiheit. Sie bekannten sich zu Christus und auch zu ihrer Kirchengemeinde, und auch die hatte schon damals durchaus ihre Schwächen. Schon damals waren die Gottesdienste in dieser evangelischen Kirche sonntäglich nicht sonderlich gut besucht. Gott hat uns mit einem heiligen Ruf berufen. Er hat uns gerettet. Er hat alles getan, was notwendig ist. Er hat das schon getan, lange bevor wir überhaupt in diese Welt gekommen sind. Schon vor Beginn der Zeit hat er das sozusagen angelegt, schreibt Paulus. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Und er hat uns seinen Geist gegeben. Und der Herr ist der Geist, schreibt Paulus an anderer Stelle. Und wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Und dieser Geist, so lesen wir hier, ist nicht ein Geist der Mutlosigkeit, ist nicht ein Geist der Verzagtheit, ist nicht ein Geist der Ängstlichkeit, ist nicht ein Geist der Feigheit, ist der Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gottes Geist bewirkt in uns, dass wir mutig sein können, auch wenn augenscheinlich so vieles dagegen spricht. Und die Kraft des Geistes verändert unser Leben. Und diese Liebe, von der hier geschrieben steht, sie verändert unser Leben. Und die Besonnenheit verhindert, dass diese Erfahrung der Kraft des Geistes und der Liebe uns in eine Schwärmerei versetzt. Dass wir also anfangen abzuheben, weil wir ja so viel Kraft und so viel Liebe von Gott erleben. Dass wir in einer Art Überspanntheit landen. Der Geist des Herrn macht nüchtern, macht besonnen, macht verständig. Er lässt uns bei aller Erfahrung dieser Kraft und dieser Liebe mit beiden Beinen auf der Erde bleiben. Und dieser Geist hindert uns daran, uns nicht aus dieser Welt so zurückzuziehen, unser Christsein im Verborgenen, in einem geschützten Raum zu leben. Er lässt uns mutig und ganz öffentlich, unverschämt Christ sein. Er macht uns Mut, im Alltag dieser Welt unseren Glauben zu leben. Er macht uns Mut, auch dann nicht aufzugeben, wenn wir in Not geraten. Wenn wir mit unserem Leben vielleicht nicht so ganz leicht zurechtkommen. Er lässt uns mutig und unverschämt zur Kirche stehen, auch wenn sie negativ in die Schlagzeilen kommt. Es ist eben eine Kirche aus Menschen, die noch nicht vollkommen sind, noch nicht im Himmel angelangt sind. Es menschelt und es frömmelt. Und das ja dann allzu oft bei den gleichen Leuten. Sie reden fromm und sie handeln menschlich. Und vor allem an der Liebe mangelt es immer wieder, die ja doch gerade Kennzeichen der Gemeinde Jesu sein soll. In meiner ersten Gemeinde hatte ich eine alte Dame, die im Altenheim lebte, und sie wurde von ihrer deutlich jüngeren Schwester betreut, die in der Nachbarschaft wohnte. Und wie sich das manchmal so ergibt, habe ich diese dann etwas näher kennengelernt. Und ich erfuhr von ihr, dass sie eigentlich auch mal zur Gemeinde gehört hatte. Doch dann hatte sie einen Mann geheiratet, der nicht zur Gemeinde gehörte, sondern zur evangelischen Kirche. Und die Gemeindeleitung hatte ihr dann ausrichten lassen durch den Pastor, so war das damals, dass sie bitte schön diese Heirat zu unterlassen habe, sonst würde sie ausgeschlossen. Sie hat diesen Mann geheiratet und sie wurde ausgeschlossen. Nun war dieser Mann etliche Jahre älter gewesen als sie und starb nicht allzu lange nach der Hochzeit. Und dann standen relativ schnell nach der Beisetzung des Mannes zwei Schwestern aus der Gemeinde vor ihrer Tür und sagten, jetzt könne sie doch wohl wieder zurückkommen. Ich habe mich damals geschämt. Könnt ihr euch das vorstellen? Und dann ist mir aber aufgegangen, dass ich sehr vorsichtig sein muss, dass ich hier nicht selbstgerecht bin. Denn die Zeit, in der das geschehen ist, war eine völlig andere Zeit, als in der wir leben heute. Und es ist unsere heutige Sicht, dass es falsch war. Aber damals geschah solches und ähnliches häufig. Das macht die Sache nicht besser. Doch ich habe begriffen, dass ich mich nicht schämen muss. Und ich habe sie dann um Verzeihung gebeten für das, was an ihr passiert ist, im Namen Jesu. Und so kann und muss ich wohl auch immer wieder um Verzeihung bitten für das, was ich als Pastor in der Seelsorge oder auch bei anderen Entscheidungen, die ich mittreffe oder vielleicht sogar auch alleine zu treffen habe, falsch mache. Denn das macht doch gerade unser Christsein aus, dass wir uns unserer Fehler nicht zu schämen brauchen, sondern immer wieder Gott um Vergebung bitten können. Das macht doch Gemeinde Jesu aus, dass ich mich auch meiner Schwächen und meiner Grenzen nicht schämen muss, sondern eben auf Gottes Kraft, auf seine Liebe, auf seine Besonnenheit vertrauen kann. Der Geist des Herrn gibt Kraft und Liebe und Besonnenheit, auch wenn wir am Ende unserer Kraft und unserer Weisheit sind. Wir dürfen unverschämt Christen sein, auch wenn es in unserem Leben nicht rund läuft. Auch Christen scheitern im Beruf. Auch Christen scheitern in der Ehe. Auch in christlichen Familien gibt es Konflikte, die nicht geklärt werden, die manchmal gar nicht ausgetragen werden. Auch Christen haben Not damit, alt, älter zu werden. Auch Christen fällt es schwer, damit umzugehen, wenn Angehörige zunehmend desorientiert sind. Auch Christen verzweifeln daran, dass ein geliebter Mensch sie irgendwann plötzlich, oder nicht plötzlich, sondern irgendwann nicht mehr erkennt, nicht mehr weiß, wen sie vor sich haben. Auch Christen trauern manchmal viele, viele Jahre um den verstorbenen, den geliebten Ehepartner und kommen vielleicht sogar 10, 12, 15 Jahre nicht darüber hinweg. Alles das mag man auch beklagen. Alles das könnte mit der Kraft Gottes auch anders sein. Vielleicht. Aber es darf eben auch so sein. Auch dann brauchen wir uns nicht zu schämen, uns Christen zu nennen. Du darfst auch dann ganz unverschämt Christ sein. Und ich auch. Und sie auch. Solche und andere Leiden sind auch ein Mitleiden an der Ohnmacht, die Jesus Christus auf sich genommen hat. Er hatte alle Macht. Er hätte alle Forderungen nach Wundern und Zeichen, die ja insbesondere die Religionsführer der damaligen Zeit gestellt haben, die hätte er alle erfüllen können, problemlos. Er hätte Legionen von Engeln herabrufen können, als er am Kreuz hing, um ihn herunterzuholen. Er aber hat das alles nicht getan. Er ist den Weg der Ohnmacht gegangen. Er hat an dieser Welt und ihrer Gottlosigkeit gelitten. Und er hat das ausgehalten. Und er hat das ans Kreuz getragen. Er ist für diese Welt gestorben. Und so hat er den Tod besiegt und dem Tod die Macht genommen. Gott hat ihn auferweckt. Und so ist das Leben eben, schreibt Paulus, offenbar geworden. Das Leben, das so nun auch offen, uns offen steht. Aber eben in der Nachfolge dieses Herrn. In dieser Welt leiden auch wir an dieser Welt. Und manchmal eben auch an uns selbst, unserer Unvollkommenheit, unserer Sterblichkeit. Doch wir erleiden das für das Evangelium, für die gute Nachricht. Dem Vater habe ich damals gesagt, dass er sich der Gemeinde nicht und der Christen nicht zu schämen braucht. Und dass ich die Hoffnung nicht aufgebe, dass sein Sohn irgendwann einmal in den Gottesdienst kommt. Einfach mal, um doch mal reinzuschnuppern. Und dass er entdeckt, dass Christen ja nicht vollkommen sein müssen, nicht können, nicht vollkommen sein können. Und dass es ja gerade Kennzeichen der Gemeinde Jesu ist, dass sie der Vergebung bedarf und dass sie darum weiß, dass sie davon lebt, von dieser Vergebung, dass das ihr Wesen im Innersten ausmacht. Wir können unverschämt Christen sein, weil Gott uns den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit gegeben hat und immer wieder neu gibt, weil er alles zurechtbringen wird. Und wir können auch ganz unverschämt zu seiner Kirche uns bekennen, die nicht immer glänzend dasteht, nein, beileibe nicht. Und auch zu unserer kleinen und überalterten Gemeinde, weil Gott ja zu uns steht, weil Christus sich unserer nicht schämt, weil Christus sich seiner weltumspannenden Gemeinde nicht schämt. Auf seinen heiligen Ruf, auf seine Rettung, auf seine Gnade, auf die kommt es an. Amen.